In der heutigen Folge sprechen wir mit einer jungen Frau, die in den letzten 3 Jahren nicht nur mit dem Motorrad 4 Kontinente bereist hat, sondern in der Zeit auch einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufgebaut und einen Bestseller geschrieben hat. Wir sprechen aber auch über die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit, über Anfeindungen, über Missgunst und über die Art von Hassnachrichten, wie sie fast ausschließlich Frauen online erleben. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode geht es auch um Gewaltandrohung und Online-Belästigung. Das Gespräch und die Wortwahl sind daher stellenweise sehr direkt. Wenn du hier sensibel bist, solltest du diese Folge lieber auslassen. Solltest du selbst Opfer von digitaler Gewalt oder Online-Belästigung sein, findest du unter hilfetelefon.de oder unter 08000 116 016 erste Beratung. Auf Wunsch auch anonym. So, und jetzt viel Spaß.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, da hat schon unsere Gästin ein bisschen gelacht. Der geneigte oder die geneigte Gasgeflüster-ZuhörerIn hat vielleicht daran schon die Stimme wiedererkannt. Denn wir müssen heute, glaube ich, gar nicht um den langen Brei herumreden. Wir haben heute eine Gästin, die wir schon angekündigt haben und die als erste tatsächlich das 2. Mal in diesem Podcast dabei ist. Bevor du was sagst, natürlich aber erstmal ein herzliches Hallo, weil wir haben es ja heute wieder mit Kamera zugeschaltet und ich habe gesehen, dass der Mund aufging. Ein herzliches Hallo an eine andere Person, die auch wahrscheinlich einen ziemlichen Drang mal wieder hat zu reden. Hallo Michel, schön dich wieder dabei zu haben.
Ja, hallo Jan und hallo an unseren Gast, die immer noch nicht reden darf. Ich habe nämlich, bevor es losgeht, tatsächlich eine grammatikalische Genderfrage. Ne? Das Gender-Thema ist ja bei uns immer wieder gern gesehen auf dem Kanal. Und ich habe das jetzt auch in Stories mehrmals verwendet und sage auch immer Gästin. Aber Gästin ist doch ein totaler Blödsinnsbegriff. Es ist zwar der Gast, ne? Aber der Gast ist ja...
Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich weiß noch, als wir unsere erste Gästin hatte, hast du das nämlich gesagt. Und seither, ja, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Und seither dachte ich, ja, okay, der Michel hat es gesagt, wird schon so stimmen. Wenn du mir jetzt erzählst, dass man dir nicht alles glauben darf, was du erzählst, dann hab nicht nur ich, sondern auch vielleicht die ZuhörerInnen draußen ein Riesenproblem. Weil du erzählst ja relativ viel. Und wenn das jetzt alles nicht glaubhaft ist, das ist schlecht.
Das war jetzt die Frage. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich da einfach Unsinn verzapft habe und da einen Blödsinnsbegriff in die Welt gesetzt habe, den ich jetzt ständig selber benutze.
Guck mal, direkt wieder gegoogelt. Wörterbuch, Definition von Oxford Languages. Gästin, Substantiv, selten, also es wird wohl selten verwendet, weibliche Form.
Aha.
Selten, aber es wird verwendet. So, und damit, Michael.
Dann wollte ich sagen, damit leiten wir doch direkt über und begrüßen unsere Gästin zum 2. Mal im Gasgeflüster-Podcast. Und ich sage hallo, Affe auf Bike. Hallo, Ann-Kathrin.
Hallo, hallo, was geht ab?
Boah, das war jetzt aber sehr defensiv, haben wir dich jetzt so erschrocken mit der Anmoderation?
Nein, alles easy. Ihr könnt mich einfach Affe nennen, gestern. Hab noch nie gehört, das ist ganz neu für mich.
Na gestern. Denn, öfters mal was Neues.
Selten laut Dudel.
Ja, stimmt.
Aber pass auf, du warst in einer unserer ersten Folgen, ich glaube Folge 16? Nee, was war das?
16, Folge 16,
zu Gast. Ja. Und ich weiß noch, sie fing mit einem so ähnlich klingenden Geräusch an wie diesem hier.
Oh ja!
So, erinnerst du dich, was ich damals geöffnet habe?
Versucht. Ja,
hoffentlich ein Bier, oder?
Ist richtig. Aber es war ein Flens. Und ich weiß auch noch deine Reaktion, dass du da natürlich total begeistert warst, kann ich erstmal verstehen. Aber als dir noch gesagt wurde, dass es ein Flens ist, du sagtest, boah, das ist für dich auch Heimat.
Dann aber, oder nicht?
Plopp. Ja, das ist bei mir nicht immer so sicher. Meistens verkacke ich's. Ich glaube, ja, ich habe es auch damals verkackt.
Also wenn das ploppt, dann ist es nicht Heimat.
Ja, genau. Und damit wollte ich die heutige Podcast-Folge starten. Für alle, die Ann-Kathrin noch nicht kennen, wir werden natürlich nochmal ein bisschen was auch über dich erzählen, aber hört euch die erste Folge dazu an, weil die Vita nochmal zu erzählen, das ergibt nicht so viel Sinn und dafür ist viel zu viel passiert in den letzten Jahren. Aber so viel muss man sagen, du reist als deine Berufung sozusagen durch die Welt auf dem Motorrad und warst damals auch schon eine ganze Weile unterwegs. Wir haben darüber auch erzählt, wo du schon überall warst und deswegen war das so interessant von dir zu hören, mit so einem Flens verbindest du Heimat. Jetzt bist du seither noch viel, viel weiter gereist. Wir werden gleich drüber sprechen, welche Kontinente du alle erlebt hast und auf welchen Zweirädern und wie und so weiter. Aber jetzt wollte ich dich fragen, was bedeutet 2 Jahre später heute für dich eigentlich Heimat wo du doch so viel unterwegs bist?
Da fangen wir direkt Einstieg
an. Alter, krass, tiefer Einstieg. Und der ist mir, ich muss sagen, ich bereite mich selten auf diesen Podcast vor, muss ich ehrlich gestehen, aber der ist mir vor 2 Tagen eingefallen, als ich das Bier geöffnet habe und es auch so ein Zünd-Zünd-Zünd-Zünd hat. Und ich um den Fans dachte und wusste, dass die Anker heute kommt und dann dachte ich, ey, das war damals das Ding und das muss ich sie fragen.
Geil. Oh nee, das ist eine echt gute, einleitende Frage. Ich denke, für mich ist Heimat mittlerweile so ein ploppendes Flens in der Ferne. Klingt für mich ganz schön geil. Dann habe ich irgendwas, was ich mit der Heimat meiner Heimat Deutschland natürlich irgendwo verbinde. Aber generell würde ich schon sagen, richtig zu Hause fühle ich mich eigentlich in der Ferne. Und wenn ich mich jetzt vorstelle, Deutsch habe ich auch verlernt über die Zeit übrigens. Wenn ich in, weiß ich nicht, sagen wir in Argentinien, in Chile oder so am Strand bin und dort dieses Flens oder so öffnen würde und da trinken würde, boah, das wäre jetzt richtig geil. Ich würde auf jeden Fall sagen, die Ferne ist meine Heimat. Definitiv. Nicht ein Ort, an dem ich mich gebunden fühle oder so. Personen, an die ich mich gebunden fühle, ja, aber Heimat ist für mich einfach Abenteuer eigentlich. Ja.
Das heißt, nach Hause kommen für dich ist, wenn du losfährst.
Ja, würde ich schon sagen. Doch. Doch, würde ich schon sagen. Ah, es ist schwer, weil ich natürlich Heimat auch mit Personen verbinde. Wie meinem Freund natürlich oder meiner Familie oder das sind alles für mich natürlich auch Heimatspunkte. Aber dieses richtig Ankommen habe ich einfach nur auf der Reise. Und das gibt mir einfach was das klingt so richtig schrecklich, aber was mir keine Menschen geben können. Wenn ich alleine in meinem Zelt bin, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang angucke, da mit meinem kleinen Kocher mir was zurechtmache, das ist so riesig und das fühlt sich für mich einfach an, als ob ich da hingehöre, immer noch. Aber mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, das immer noch und das Entwickeln ist das, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. Wir haben ja vor 2 Jahren gesprochen und da warst du ja gerade von einer längeren Reise zurückgekommen. Da warst du in Südeuropa unterwegs und mich würde jetzt mal interessieren, hat sich dieses Heimatgefühl in der Ferne dadurch intensiviert jetzt über die letzten Jahre? Also würdest du sagen, das ist stärker geworden, du hast mehr, wie soll ich sagen, Fernweh und mehr den Drang, wenn du vielleicht auch bei den Leuten bist, mit denen du verbunden bist, wieder loszustarten?
Ja, irgendwie schon. Also so sehr ich natürlich meine Menschen um mich rum liebe, über alles, auch über meine Reisen, würde jetzt einer da krank sein, wäre ich die Erste, die versuchen würde, da zu sein. Aber ich würde schon sagen, ja, wenn ich losfahre, ist das einfach dieses Gefühl, geil, jetzt geht das Abenteuer wieder los. Und auch die letzte Zeit, wenn ich mal irgendwo ankomme für, sagen wir, 1-2 Monate, dann kribbelt es mir wieder richtig doll unter den Fingernägeln und ich will eigentlich einfach nur wieder weiter und wieder mehr Abenteuer erleben. Fast als würde mich dieses normale Leben, in das ich ja dann in gewisser Art und Weise auch zurückgehe, langweilen. Und damit kann ich nicht um. Ich merke richtig, dass wenn ich in Anführungsstrichen, ist natürlich auch kein normalen Alltag, den ich hier habe, aber ein einigermaßen normales Leben habe, selbst wenn ich jeden Tag Snowboard fahren gehe oder Snowmobil oder irgendwas hier oben auf den Lofoten mache, es reicht mir nicht. Ich merke richtig doll, wie ich den Drang habe, Menschen kennenzulernen, für mich dazu zu lernen, Kulturen kennenzulernen. Und für mich ist einfach dieses Reisen so ein Medium für meinen eigenen Kopf. Also wenn ich, keine Ahnung, mir Nachrichten oder so angucke oder Fernsehen schaue, Radio höre, wo so viel über andere Länder geredet wird, diskutiert wird, teilweise in meinen Augen falsch diskutiert wird, bin ich immer so, dass ich sage, ey, keine Ahnung, ich möchte da selber hin und das sehen, ob das so ist, wie das berichtet wird. Und für mich ist das so ein krasses Freiheitsabenteuergefühl, wenn ich einfach wieder mich dorthin bewegen kann und mich selber belehren kann, ohne dass ich von anderen belehrt werde. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat, aber ja, so ist mein Gedankengang. Ja,
ja. Also jetzt sind wir da ja schon ziemlich tief drin und auch in diesen Drang und fremde Länder und so. Und wir hatten ja gerade schon angedeutet, du warst schon mal bei uns in der Sendung. Das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Das war im Ende Februar 2021.
Da habe ich übrigens meine Zweifel. Ich habe es im Vorgespräch, wir haben dann gesagt, das besprechen wir jetzt hier live im Podcast, wenn man so will. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass ich dieses Flens auf dem Darß, also Born am Darß, da irgendwo an der Ostsee, geöffnet habe. Und es also Sommer gewesen sein muss, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Aber die Veröffentlichung der Sendung war wohl irgendwie im März.
Ja, ja, ja. Also ich weiß auch, ich saß in München in der Wohnung und es war dunkel draußen, als wir aufgenommen haben. Es war auf jeden Fall später Winter, Anfang Frühling. Also eher später Winter.
Es kann aber auch sein, dass dieser Veröffentlichungsdatum an so einem Spotify-Fehler lag und wir diese Folge mal anders aufgenommen haben. Ich sag, wie es ist.
Naja, Anka, aber wir haben
ich hab bei Instagram geguckt, wann ich den Beitrag gepostet habe. Und das ist ja quasi direkt an dem Tag, an dem der Podcast veröffentlicht wurde. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, sondern ich wollte ja fragen, weil dir so viel Zeit vergangen ist und Ann-Kathrin zu viel unterwegs ist, wo sie denn jetzt in der Zwischenzeit überhaupt alles gewesen ist. Weil wir reden jetzt sehr viel über dieses Gefühl von Fernweh und diesen Drang, hinaus in die Welt zu reisen. Und nicht alle kennen Ann-Kathrin und nicht alle folgen ihr auf Instagram, noch nicht. Also sofort ein Abo hier, Affe auf Bike ist Pflicht, sowohl YouTube als auch Instagram. Aber Ann-Kathrin, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, was so die Highlights, also die Reise-Ziel-Highlights in den letzten 2 Jahren gewesen sind. Kriegst du das überhaupt noch zusammen?
Oh, ich fand alles so geil, weil jede Reise, die ich irgendwie hatte, hatte sowas Einzigartiges auf seine eigene Art und Weise. Also ich kann ja mal so einen kleinen Überblick geben. Ich war in Afrika, in Marokko und Westsahara, bin ich damals mit einer XT 550, die ich aufgebaut habe, rübergefahren. Dann hat mich meine Reise nach Südamerika gebracht. Dort war ich in Chile und Argentinien unterwegs, habe dort auf Hilfen gearbeitet und bin dann damals mit einer Yamaha XTZ 125er dort, ich glaube, 3-4 Monate oder so im Süden Chiles ganz, ganz viel unterwegs gewesen. So eine schöne, unfassbare Gegend. Auch sehr, sehr kalt, also hatte da nachts teilweise auch schon um die 0 Grad und konnte dort Berge bewandern mit Schnee und oh, das war unfassbar schön. Und dann hat es mich nach Island getrieben. Das ist noch gar nicht so lange her jetzt. Dort war ich, glaube ich, um die 2 Monate. Auch eine richtig schöne Erfahrung, auch eine sehr krasse Erfahrung. Auch wieder sehr, sehr kalt. Also ich hatte dort Nächte mit Minusgraden, wo ich mir meine Rettungsdecke rausgesucht habe, weil ich dachte, wenn ich die jetzt nicht habe, dann erfriere ich. Gut, dass ich die falsche Seite davon benutzt habe. aber ohne Witz, damit man richtig doll, was der Kopf ausmacht, weil ich dachte, hier wird ja die körpereigene Wärme zurückgestrahlt, dementsprechend wird mir jetzt warm werden. Dabei hatte ich die falsche Seite.
Aber Anka, das ist ein Ammenmärchen.
Niemals.
Es gibt keine falsche Seite bei Rettungsdecken.
Kann man nebenbei googeln, wenn man hier drin ist?
Also wenn du das in einem neuen Tab machst und nicht diesen hier verschließt, dann kannst du das. Aber das ist einfach nur eine Farbgebung und die goldene Seite ist zum Beispiel sinnvoll nach außen zu packen, wenn du in den Alpen bist bei Lawinenopfern, weil dir die Sonne so stark reflektiert.
Das ist doch nicht richtig. Mir wurde nämlich gesagt, dass wenn ich die silberne Seite nach innen habe, reflektiert das meine körpereigene Wärme und lässt mich warm machen. Wenn ich in der Wüste aber zum Beispiel überhitze, dann soll ich die goldene Seite nach innen machen, weil sie meine körpereigene Wärme wieder abstrahlt.
Nee.
Also nicht die körpereigene Wärme, sondern die
Sonne. Also ich habe noch nie erlebt, dass man überhaupt eine Rettungsfolie in der Wüste einsetzt. Ich kann das jetzt nur sozusagen für den europäischen Raum benennen, aber was die Wärme angeht, ist es Wurst.
Warte, das glaube ich dir nicht.
Also, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt und es steht, besteht die Gefahr der Unterkühlung, so sollte die silberne Seite nach innen und die goldene nach außen zeigen. Die vom Körper des Verletzten abgegebene Wärmestrahlung wird durch die Reflexion an der silbernen Seite zurückgehalten. Die von außen sichtbare goldene Seite macht den Verletzten gut sichtbar. So,
genau, also, aber jetzt, da stimme ich ja zu, aber es geht ja darum, wenn es jetzt andersrum wäre.
Ja, also wie gesagt, für die Sahara, den Einsatzzweck hatte ich noch nicht. Mit Überhitzten, normalerweise in diesen Gefilden ist es ja zum Wärmeerhalt.
Aber, da steht ja dann drin, sozusagen, dass die silberne Seite nach innen soll. Aber ich hatte ja die goldene Seite nach innen. Und du sagst, das macht keinen Unterschied?
Es macht für die Wärme keinen Unterschied.
Oh, Diskussionsbedarf. Ja, okay, ich kann später. Nein, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch falsch, kann natürlich gut sein, aber es ist voll spannend. Da werde ich nachher nochmal auf jeden Fall drüber lesen.
Wer andere Erfahrungen gemacht hat, kann gerne uns schreiben und wir werden uns auch eines Besseren belehren lassen. Aber das ist mein Wissensstand Und zumindest aus meinen aktiven Rettungszeitzeiten ist mir nie jemand erfroren. Scheiße, bist
du Rettungsdienst oder was?
Ja, hatte ich mal. Ja, dann aber hab ich ja verloren. Das ich ist auch eine Weile her. Ich glaube, vielleicht war das auch einfach immer ein, oh, jetzt kommt der Michel und paniert mich richtig.
Ja, ich habe jetzt nämlich nebenbei noch weiter gegoogelt. Und zwar, das mit dieser goldenen Seite ist nach innen bei Überhitzung ist tatsächlich richtig. Und zwar hat das einen Grund. Der ist aber anders, als man vielleicht meint. Bei Gefahr der Überhitzung. Bei sehr hohen Temperaturen ist es sinnvoll, die Rettungsdecke als Schattenspender zu verwenden. Also nicht einwickeln, sondern quasi das irgendwie aufzuhängen. Spannen Sie als Sonnenschutz, um die maximale Reflexion zu nutzen, mit der silbernen Seite nach oben über dem Unfallopfer aus. Wickeln also Sie das Opfer keinesfalls darin ein. Keinesfalls einwickeln. Also das bestätigt
das wollte ich nämlich quasi noch, diese... Das wollte ich nämlich noch anmerken. Ja, wenn du dich in der Wüste damit einrollst, grundsätzlich geht es um die Strahlung der Wärme, dass du die quasi nicht verlierst. Ja, also es ist ja nicht wie eine Decke. Die Decke gibt dir ja auch wirklich Wärme, sondern sie verhindert einfach nur, dass deine Wärme abstrahlt vom Körper, so eine Rettungsfolie. Und wenn du jetzt dich in der Wüste damit einwickelst, hätte ich jetzt auch eher als Schattenspender erachtet, aber nicht klar. Aber wir kommen völlig vom Thema weg. Also das kann hier jeder auch nochmal googeln.
Unsere Zuhörer sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen klüger und nutzen auf jeden Fall ab sofort auch die Rettungsdecke im Notfall richtig. Also super. Und Ann-Kathrin auch, wenn sie das nächste Mal hier irgendwo in der Sahara unterwegs ist, nimmt das Ding nicht mehr zum Zudecken, sondern der hängt nur noch als Schattenspender auf. Super.
Oh Mann, nee, ich dachte nämlich, ich dachte halt, dass es falsch rum ist, weil ich danach gegoogelt habe und da halt stand, dass die silberne Decke, die silberne Seite nach innen soll. Und dann war ich so, scheiße, ich habe das falsch rum gemacht, aber geil, ich habe trotzdem überlebt am nächsten Morgen. Aber ja, das war auf jeden Fall Island. All in all war sehr kalt, sehr nass hat mich auf jeden Fall sehr belehrt. Das war eine schöne, schöne Zeit, bin viel Offroad gefahren, das erste Mal krasse Watercrossings gemacht, wo ich echt gefühlt die ganze Maschine teilweise versenkt habe, aber es war so viel Spaß und für mich auch richtig spannend, auch meine Harley tatsächlich auszuprobieren und zu sehen, was man damit auch machen kann. Und dann ging es für mich ja nach Thailand vor, keine Ahnung, 2-3 Monaten und dort habe ich jetzt einige Zeit verbracht und bin jetzt wieder zurück auf den Lofoten und schneide meinen ganzen Kram hier zusammen. Aber mir ist eine SIM-Karte durchgebrochen. Nee, wie nennt man das? SD-Karte? Jetzt habe ich gefühlt
nur die Hälfte der
Dateien. Aber ja, egal. Ich merke richtig, dass ich nicht mehr reden kann. Ich habe so lange kein Deutsch mehr geredet, dass ich hier einfach überfordert bin im Podcast.
Aber vielleicht, weil ich glaube, auf den Lofoten warst du auch damals, als wir den Podcast aufgenommen haben. Kann das sein? Oder irgendwo genau, da oben unterwegs?
Genau, da war ich damals im Campingwagen. Deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass es 2 Jahre her ist, weil ich vor 2 Jahren hier in so einem Campingwagen war und damals noch versucht habe, Internet zu bekommen, dass ich mit euch hier schnacken kann.
Stimmt. Also sind die Lofoten denn jetzt deine Homebase oder wie kommt es, dass du da direkt wieder bist?
Genau, also Lofoten ist, ich würde sagen, meine Homebase, auf die ich alle 2 Monate wieder zurückkomme. Dann bin ich hier 1 bis 2 Monate, schneide alles zusammen, mache in Anführungsstrichen meine Arbeit, genieße sie auch sehr. Lofoten ist für mich auch eine Gegend, in der ich trotzdem reisen bin, auch wenn hier meine kleine Homebase ist. Es ist so wunderschön. Man kann so viele Berge besteigen. Man kann hier im Winter Snowboard fahren. Das ist unfassbar schön. Dementsprechend, ja, hier ist meine Homebase, auf die ich nach meinen Reisen wieder hinkomme. Und dann im Grunde, also ich plane nicht viel, eigentlich plane ich nichts, aber ich erzähle Leuten immer, dass ich dann plane für die nächste Reise, was ich mir auch immer vornehme. Aber irgendwie geht's dann doch relativ spontan wieder weiter. Genau.
Und jetzt, sag mal, wie hat sich dein Leben denn seither verändert? Also vor 2 Jahren warst du noch so, wie soll man sagen, richtig abenteuerlich unterwegs. Mittlerweile hast du, wenn man jetzt mal diesen Social-Media-Erfolg nimmst, fast 200.000 Follower auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wie viele das auf YouTube irgendwie sind. Erinnerst du dich, wie viele es vor 2 Jahren ungefähr waren?
Ja, YouTube hatte ich, glaube ich, gar keine Abonnenten. Ich glaube, da hatte ich so 4.000 oder so. Oder was heißt gar keine? Oh, das klingt so richtig undankbar. Aber verhältnismäßig wenig Follower. Und das ist tatsächlich krass gewachsen. Und liegt, glaube ich, jetzt bei 110.000 Followern, wenn ich mich nicht täusche. Womit natürlich irgendwo auch Geld dann kommt, aber auf der anderen Seite auch Hate, also eine ganz, ganz krasse Entwicklung jetzt die letzten 2 Jahre. Und auf Instagram weiß ich gar nicht, wo ich da lag, aber es war auf jeden Fall unter 100.000, ganz klar.
Also riesig zugewinnen. Ich habe mir das tatsächlich vorhin auch nochmal angeschaut, einfach auch um diesen Vergleich zu haben. Und mir hat das jetzt tatsächlich sehr, sehr weh getan. Mit 4.000 überhaupt gar keine Abonnenten. Ich habe so wenig Abonnenten
auf YouTube. Nein, das ja, habe ich auch direkt gemerkt. Ich wünschte, man könnte das rausschneiden. Das klingt so richtig unangenehm.
Nein. Oh. Das war, nein. Das, man muss das ja quasi immer im Verhältnis sehen. Und das ist ja auch richtig. Und tatsächlich wollte ich, weil du das ja gerade auch angesprochen hast mit der Größe, und damit geht ja auch ein bisschen Monetarisierung einher und Geld verdienen und das mal, sage ich jetzt mal so, als Arbeit und Business so zu machen. Und du hast ja erzählt, wo du überall gewesen bist. Und da gibt's ja so ein bisschen so eine Parallele, ne? Also du warst in Südamerika, da war es arschkalt, ne? Du warst auf Island, da ist es arschkalt. Du bist jetzt auf den Lofoten, da ist es auch ziemlich kühl die ganze Zeit. Und was all diese Geschichten gemeinsam haben, sie sind alle immens teuer. Also vor allen Dingen Island, da war ich, wann war ich auf Island? 2003, 2004. Und damals war das schon aus deutscher Perspektive unendlich teuer. Ich weiß, ich kann mich dran erinnern, wir waren damals als Studenten und ich wollte eine Pizza Margherita und die Pizza Margherita hat damals irgendwie 24 Euro oder was gekostet. Also das Dreifache dessen, was man hier braucht. Und wir wissen aus der letzten Folge, die wir damals mit dir aufgenommen haben, dass du ja quasi deine Reisen mehr oder weniger ungeplant angehst und ja eigentlich auch keine richtige Kohle hast. Wie überlebt man denn ohne Geld, vor allen Dingen auf Island? Weil da gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten zu arbeiten und wie funktioniert das denn?
Genau, also erstmal zu den Reisen insgesamt, die jetzt in den letzten 2 Jahren passiert sind. Ich würde generell schon sagen, dass einige Reisen davon definitiv auch so gehen, wie ich sie vorher gemacht habe, also ohne Geld, außer, und das sind leider hohe Preise, die Flüge oder die Fährfahrten, um überhaupt dorthin zu kommen auf diesem Kontinent. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Thailand anguckt oder Chile und Argentinien, da sind wirklich Regionen, wo man von der Natur leben kann, wo man jeden Tag ohne Probleme zelten kann. Gerade in den Tropen kann man tatsächlich, glaube ich, sehr gut auch in der Natur leben. Und in Chile habe ich das selber erlebt. Dort habe ich zum Beispiel 7 Tage ohne Geld und ohne irgendwas überlebt und habe einfach versucht, in der Natur zu überleben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Beziehungsweise auf Island ist das natürlich ein bisschen anders. Ich war zu einer Zeit da, wo es schon sehr kalt war. Dort ist jetzt auch nicht in der Natur dann super viel an Essen oder so zu finden. Unter anderem war es auf Island auch so, dass ich Menschen getroffen habe, tatsächlich Andersreisende oder nicht Andersreisende, andere Reisenden, mit denen ich dann auch mal unterwegs war. Und trotzdem würde ich sagen, dass Island für mich generell sehr günstig war. Also ich habe nahezu jede Nacht im Zelt geschlafen. Und ich glaube auch, dass man dort, so wie ich damals gereist bin, auch wunderbar in Island reisen kann. Denn die Leute dort sind unfassbar lieb, wie fast überall, wo ich war. Und auch auf Island sind super viele Bauernhöfe, wo man fragen kann, ey, kann ich mein Zelt hier irgendwie aufstellen? Wie ist das bei euch? Aber klar, wenn du dort essen gehst, die Preise sind krass. Also wenn du dir dort eine Pizza holst, ich habe mir einmal da eine Pizza geholt, ey, die war richtig schwarz mit so einem Rand, die war richtig cool. Und da war ich so, oh, die will ich haben. Und die war so teuer, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es waren echt so 25 Euro für eine Pizza. Und natürlich sind auch die Spritpreise dort teurer als zum Beispiel jetzt in Thailand oder Südamerika. Klar sind die Preise in Island ganz klar teurer, wenn du aber auch so leben möchtest, dass du sagst, zum Beispiel, ich hole mir jede Nacht ein Hotel, die Hotels sind krank teuer, 100 Euro teilweise, die Nacht teilweise sogar noch teurer, aber ich schlafe halt im Zelt, ne?
Okay, und ich kann mich dran erinnern, da hast du auch irgendwie mal wilden Rhabarber gegessen, war das auf Island, habe ich das richtig erinnert?
Ja, da bin ich so einen Offroad-Weg lang gefahren, den man, glaube ich, aber auch lang fahren durfte, und dann bin ich bei so alten Ruinenhäusern gelandet und das war echt cool und da habe ich dann Rhabarber gefunden, den ich ganz viel gegessen habe und dann habe ich das gepostet und meinte, Leute, ich habe Rhabarber gefunden und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben, das darfst du nicht essen, weil ich glaube, man darf den nur zu einer bestimmten Jahreszeit essen. Weil das sonst deinen Magen übersäuert. Ich bin mir nicht mehr sicher, was dafür der Grund war. Aber ja, da wurde ich dann zunichte gemacht. Mir wurde gesagt, das darf ich nicht. Aber ich habe ganz viel Rhabarber gegessen und mir geht's immer noch gut.
Ja. Gott sei Dank. Und bist jetzt hier und kannst uns auch die Geschichte und von den Abenteuern erzählen. Und das tust du ja auch sehr aktiv. Wir hatten es ja gerade schon davon, über deine unterschiedlichen Social Media Kanäle, ne, die dir zum einen die Möglichkeit bieten, darüber zu berichten, was du machst. Jetzt aufgrund der Größe auch da die Sache mit am Leben erhalten und die das Reisen tatsächlich ermöglichen. Das war tatsächlich einer der Auslöser, warum wir jetzt gesagt haben, okay, wir müssen unbedingt doch mal eine Folge mit der Ann-Kathrin machen. Es gibt auch Schattenseiten an der ganzen Geschichte und man kennt das ja vielleicht, wenn man so das Online-Business so ein bisschen verfolgt und vielleicht auch selber davon betroffen war, ist auf Facebook schon der Fall gewesen, gibt es jetzt auf Instagram und YouTube natürlich genauso. Nicht alles, was man dort raussendet, wird von allen gleichermaßen positiv aufgenommen. Und der ein oder andere, hier sind es hauptsächlich tatsächlich Männer, kommen da oftmals auch gar nicht drauf klar und ich sag mal, kotzen dann ihre Meinung in die diversen Kommentarspalten und das teilweise tatsächlich auch weit unter der Gürtellinie. Und du hast eine Story gemacht auf Instagram, wenn ich das richtig gesehen habe, wo es dann, wo du auf einen so einen Kommentar aufmerksam gemacht hast. Und ich habe das gesehen und mir hat's quasi fast den Boden unter den Füßen weggezogen als Außenstehenden, was man sich da so alles anhören muss. Nun haben wir, als wir das erste Mal gesprochen haben, warst du ja schon auf den Online-Plattformen präsent. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren verwickelt? Ist das jetzt deutlich mehr geworden?
Ich weiß noch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Michel, dass wir damals auch schon gefragt haben, hey, wie ist es denn als junge Dame alleine rumzureisen? So, und damals hast du auch berichtet, wenn ich mich richtig erinnere, ja, also es gab vielleicht, glaube ich, mal eine Situation, von der du geschildert hast, wo du dich so ein bisschen unwohl gefühlt hast. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, stellte sich das dann an als eine Kontrolle durch Polizei raus, die irgendwie dich mit dem Zelt irgendwie da angeklopft haben. Irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß nicht.
In Kroatien war es, glaube ich, auch.
In Kroatien, irgendwie
ja,
so die.
Genau,
die
Richtung. Ja, da gab es auf jeden Fall eine Situation. Ne?
Genau, und sonst hast du gesagt, ist dir da auch gar nichts untergekommen? Also ich glaube, diese Frage zwei Dimensionen. Zum einen also auf deinen Reisen. Gab es da jetzt nochmal irgendwie was? Und das andere, also wie hat sich das, was ja Michel auch gefragt hat, im Online-Umfeld entwickelt?
Ganz kurz, bevor Ann-Kathrin antwortet, was Jan nicht weiß, Jan hat dein Buch nicht gelesen.
Der kann nicht lesen.
Der redet nur im Podcast, hör mal so. Deswegen macht er das, sonst wird er Bücher schreiben, aber das kann er nicht, weil er nicht lesen kann. Nein, also Jan hat ja dein Buch nicht gelesen und das ist auf jeden Fall an dieser Stelle eine Empfehlung, weil es eben da um die ersten Jahre geht und da eben auch sehr, sehr unangenehme Geschichten geschildert werden, die weit über dieses Digitale tatsächlich hinausgehen. Also da wird es wirklich analog übergriffig. Und wenn du das jetzt an dieser Stelle hier nicht nochmal ausbreiten möchtest, musst du das nicht tun, wollte ich nur an der Stelle dazu erwähnen. Die Leute können das gerne über das Buch nachvollziehen. Also falls dir das, was du da nicht drüber reden möchtest, kein Problem, dann behalten wir einfach die Instagram- und YouTube-Idioten im Fokus.
Ach man, nee, also alles gut. Das ist mittlerweile auch ein Thema, worüber ich, glaube ich, auch schon besser reden kann. Aber klar, auf meiner Reise damals sind ein richtiger Vorfall passiert, wo ich sage, ey, wie kann man so handeln einfach? Wie kann man so unmenschlich sein? Keine Ahnung, vielleicht ist es doch nicht so einfach, drüber zu reden. Aber es gab Situationen vorher, die nicht geil waren. Aber ich finde es so schade, sich auf die Situation zu fokussieren, denn eigentlich ist die Welt so viel besser, als man häufig denkt. Und ich habe so viele Menschen auf meiner Reise kennengelernt, die mir so viel geschenkt haben, so viel gegeben haben, ohne die ich vielleicht gar nicht mehr heute hier überhaupt reisen könnte. So wie zum Beispiel in Norwegen damals, in Narvik Menschen, die gesagt haben, ja, du kannst ja einfach einen Monat leben, passt schon und so. Solche Dinge sind unfassbar viel wert und es gibt einfach so viele tolle Menschen da draußen. Deswegen, selbst wenn einem Schlechtes widerfährt, ist es, glaube ich, voll wichtig, irgendwie nach vorne zu gucken. Und ich kann für mich sprechen, dass ich unfassbar dankbar bin, denn die letzten 2 Jahre, seitdem wir jetzt hier geredet haben, wieder ist kein schlimmer Vorfall mehr passiert. Zumindest nicht auf Menschenebene. Ich wurde einmal von einem tollwütigen Hund gebissen.
Dein Ernst?
Ja, und ich bin in den Wasserfall gefallen. Also, das waren 2 Sachen, aber sonst.
Also okay, also das mit dem Hund ist sicherlich auch erwähnenswert, aber wie fällt man denn in einen Wasserfall?
Boah, okay, das ist jetzt so dumm. ich zeige euch das überhaupt erzählen. Also, ich hatte mein Handy. Ich kenne mich selber. Erstmal war das in Chile, Argentinien noch eine Reise, wo ich sehr, 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 sehr wenig Geld hatte. Dementsprechend habe ich dort teilweise auch noch auf Hilfen gearbeitet, dass ich mir die Reise finanzieren kann. So, dann hatte ich mein Handy, was ja für mich einen krass enormen Wert hat. Das ist so teuer, das könnte ich mir nicht einfach irgendwie schuck, neu kaufen. War schon so ein bisschen problematisch. So, dann habe ich, bevor ich zu diesem Wasserfall gegangen bin, und ich bin da hingegangen, weil ich einfach trinken wollte, ist, also muss man halt wissen, ich habe immer Wasser von den Wasserfällen getrunken, dass ich halt was trinke auf meiner Reise. Genau, und dann bin ich zu diesem Wasserfall hin und ich habe mein Handy hinter mich gelegt, weil ich schon wusste, wenn ich mich jetzt vorbeuge, fällt es wahrscheinlich aus meiner Lederhose-Tasche, keine Ahnung, irgendwie raus. Und dann gucke ich nach vorne und auf einmal geht mein Handy unter. Also in diesem Wasserfall. Und ich weiß nicht wie, weil ich in meinem Kopf eigentlich sehr schlau gedacht habe. So, du packst es hinter dich. Aber irgendwie ist das dann, ich kann es bis heute nicht beschreiben, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich dann das Handy, wie das da untergeht. Und ich hatte meine volle Lederkombimontur an. Und natürlich ist das Dummste überhaupt, hinterher zu springen in einen fucking Wasserfall. Aber
du hast es getan.
Ich hab's getan. Kann man mich auch gerne für judgen.
Ach du Scheiße.
Ich weiß auch nicht, ob ich richtig hinterhergesprungen bin oder dass so ein Reflex war. Also ich weiß auch noch, dass ich dann irgendwie in diesem Wasser gelandet bin und in der Sekunde, wo ich drin war, war ich so, what the fuck, was mache ich hier im Wasser? So.
Wie weit ging es denn da runter?
Der Wasserfall war direkt über mir, also hatte ich sehr großes Glück, dass ich nicht sozusagen
okay, also standst nicht am
oberen
Ende des Wasserfalls.
Aber ich war halt in der Strömung sozusagen unten drin. Aber sonst kann man sich ja Gedanken machen, ob ich da verrecke. So war das auch eigentlich so, dass man sich Gedanken machen kann, ob ich da verrecke. Aber ich habe es noch geschafft und bin dann mit meiner Lederkombi da rausgezogen worden von 2 Leuten, mit denen ich einen Waldspaziergang da gemacht habe.
Also, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, wie schwierig oder wie herausfordernd das ist, zeigte sich ja, als Jorge Lorenzo, MotoGP-Weltmeister, mal in so ein Kühlbecken gesprungen ist im Lederkombi. Und Anka, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber das ist halt wirklich ein Spitzensportler. Und der musste dann dort rausgezogen werden von Streckenposten. Also sie sind da reingesprungen und haben ihn da aus dem Wasser geholt, weil er mit dem Lederkombi fast untergegangen wäre, weil die saugen sich so, super schnell voll.
Kann ich bestätigen.
Und werden dann sackschwer. Und du wurdest offensichtlich auch rausgezogen.
Genau.
Mit Handy?
Nee, ohne Handy.
Dam, dam, dam.
Und das Krasse war, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, meine Geldkarte ist auch mit, die hatte ich, glaube ich, in meiner Handyhülle hinten drin. Und ich weiß noch, dass ich dann eine alte, oh, es ist auch so verwirrend, diese ganze Geschichte, aber ich habe dann eine alte Omi kennengelernt, die mir einen Lavendelbad gemacht hat an dem Abend, die selber, glaube ich, nicht so viel Geld hatte, weil ihr Hof sah sehr kümmerlich aus. Und die hat mich aufgenommen, mir eine Suppe gekocht, Lavendelbad gemacht und hat gesagt, du, hier hast du meine Geldkarte, kauf dir ein neues Handy, überweis mir das Geld, wenn ich mein Online-Banking und alles wieder eingerichtet habe. Dann hat sie mir vertraut, eine alte, süße Omi, hat mir ihre Geldkarte gegeben und gesagt, so, machst du jetzt? Und dann habe ich mir ein neues Handy kaufen können. Und
nicht dein Ernst.
Ja, und dann habe ich tatsächlich damals auch mit der Hilfe meiner Zuschauer, war auf TikTok, glaube ich, bin ich dann angefangen, habe so TikToks gedreht und dann habe ich von der Story erzählt und meine lieben Leute, ich liebe die über alles, die haben dann tatsächlich auch zugespendet und dann konnte ich mir das Handy da leisten und die Omi wieder glücklich zurückbezahlen.
Wahnsinn.
Eine kranke Geschichte.
Also jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, dass du die Welt für oder die Menschen in der Welt für so viel besser hältst als das, was man normalerweise so mitbekommt. Ne? Das war in Chile auch?
Das war in Chile, ja. Und man muss dazu auch sagen, ist eigentlich auch traurig, aber die Gesellschaft ist halt eigentlich immer mehr an Drama und an Horror interessiert, als eigentlich an diesen schönen Geschichten. Und ich weiß noch, als ich damals nach Chile gefahren bin, und ich habe in Chile auch Geschichten, die ich erzählen kann. Ich könnte auch erzählen, weiß ich nicht, einer der ersten Tage, wo ich mein Motorrad da hatte, bin ich durch so eine Seitengasse gefahren und dann haben da 2 Leute sich gegenseitig abgeknallt. Das klingt total schlimm und solche Storys könnte ich von diesen Ländern auch erzählen, ist aber in meinem Kopf total dumm, weil diese Menschen niemals in ihrem Kopf hätten, mich zu erschießen. Die haben irgendein Problem mit sich selbst und lösen das. Und boah, das ist vielleicht auch vielleicht jetzt, dass ich sagen soll, ich glaub, ja. Aber das sind halt die Geschichten, die Menschen da draußen interessieren, wo die sagen, oh krass, Drama, oh, man darf niemals in dieses Land fahren, das ist gefährlich, die vergewaltigen dich, die töten dich und. Und ja, das gibt es. Das gibt es aber sicherlich auch in Deutschland.
Und also ich wollte gerade darauf auch hinaus, ich glaube, was Michel und ich auch meinten, sind nicht unbedingt Geschichten aus dem Ausland, wo du da quasi angegangen wirst, weil ich glaube, die dämlichen Pimmel da draußen sind, egal aus welchen Ländern, welcher Herkunft, alle gleich käsig. Die scheiße sind, sind scheiße, und dann ist es nicht eine nationale Sache, sondern es gibt auch überall einfach die super netten Leute. Aber es gibt da halt diese negativen Reaktionen, und die sind nämlich in erster Linie inländisch, wenn ich dich da so richtig verfolgt habe.
Ja, und no und front gegen Deutschland. Ich liebe alle Deutschen, aber wir sind so eine kranke Gesellschaft, was in diesem Online-Ding abgeht, wie wir auf unserem Sofa sitzen, uns Meinungen bilden, die einfach in einer Sekunde öffentlich repräsentieren, gar nicht darüber nachdenken, was man teilweise eigentlich dort kommentiert hat, dass hinter einer Social-Media-Person immer noch ein Mensch ist, so wie ich in diesem Fall. Und es gibt Nachrichten, die verschickt werden. Das ist krank, wo es dann darum geht, ey, ich werde dich finden, ich werde dich vergewaltigen, ich werde dich töten, wo ich mir denke, chill mal kurz, das Einzige, was ich hier mache, ist, um die Welt zu reisen, lasst mich mal bitte leben, so, ihr müsst es nicht feiern, ich habe bestimmt auch Dinge, die man haten kann, und Kritik ist immer okay, um zu wachsen, aber Deutschland, oh, das klingt jetzt so generell, natürlich gibt es das in anderen Ländern auch, aber ich habe das Gefühl, natürlich auch, weil ich jetzt gerade in Deutschland bin, dass das so krass bei uns ist, was mich auch wirklich krass verletzt, dann komme ich in mein Land und es ist so viel Negatives. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das bestimmt, würde ich jetzt in Italien leben, würde ich bestimmt genau dasselbe sagen, aber ich find's so schade, weil ich so oft diesen Pressure von Deutschen fühle, die einem das null gönnen, die sagen, dass das fake ist, was du machst, die dich, also ich kann mal auf die Idee kommen, jemandem zu sagen, ich will dich töten, so.
Also vielleicht, ich glaube, was man noch sagen muss, ich meine, deine Content ist ja auf Deutsch, deswegen ist es wahrscheinlich schwer für Spanier, Italiener, wie auch immer, dir da das Feedback zu geben.
Ja.
Ich muss an der Stelle aber einmal Werbung für einen ganz anderen Podcast machen, der genau so ein Thema nämlich behandelt. Cui Bono, wer hat Angst vor dem Drachenlord? Der Drachenlord,
oh ja, auch guter Tipp.
Ein YouTuber, der einfach Content gemacht hat, der sicherlich strittig ist von der Qualität her, aber letztendlich niemanden was Böses gemacht, getan hat. Und du bist ja jetzt auch keine Person, die durch, wie soll man sagen, politische Äußerungen oder durch irgendwie Urteile über andere Personen, andere Verhaltensweise auffällig wird, sondern du berichtest von den schönen Seiten des Reisens und des Lebens. Und wer damit eigentlich ein Problem hat, und das war bei diesem anderen Podcast eben eigentlich auch die Kernessenz, der hat ja alles Recht und alle Möglichkeiten, einfach auf das Schließenfenster zu klicken, da wegzugehen, weil du greifst niemanden an, und das hat eben dieser besagte Drachen dort an sich auch nicht gemacht. Du willst niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Du gibst einfach einen Einblick in deine Reisen, und damit ist ja eigentlich gut. Und wem es nicht passt, der kann es wegmachen. Ist es für dich okay, wenn ich die eine Nachricht, die du einmal in Instagram auch gepostet hast, vorlese?
Na, Logo.
Dann lese ich mal vor, was du eben als eine Reaktion bekommen hast. Da steht noch, hey, Komma, ist ja eine nette Ansprache. Warum findest du es gut, zu einer Gruppe zu gehören, denen es scheißegal ist, wie andere sich fühlen? Fragezeichen. Hauptsache laut und rücksichtslos. Ekelhaft. Ihr seid einfach nur erbärmlich und widerlich. Ich hoffe, du wirst irgendwann so richtig hart vergewaltigt, wenn es nicht schon dein Vater getan hat. Ich hoffe, du hast irgendwann mal einen richtig schlimmen Unfall und landest im Koma. Wenn du dann stirbst und in die Hölle kommst, werde ich dich dort besuchen.
Ja, liest man gerne täglich. Macht mich richtig glücklich. Es ist traurig. Es ist einfach traurig. Und das ist ja nur ein Kommentar von vielen. Das darf man nicht vergessen. Und ich bin immer noch ein junger. Klar, ich bin jetzt, wie alt bin ich, 23, aber ich bin trotzdem noch ein junger Mensch, der in dieser Social-Media-Szene in dem Maße noch relativ neu drin ist. Also klar, ich habe immer meinen Kram da irgendwie gepostet, aber dass so viele Menschen das angucken, so viele Menschen mir ihre Meinung sagen, das ist für mich noch total neu. Und dass so viele Menschen einem den Tod wünschen oder einen vergewaltigen wollen oder die Hölle wünschen, wo kommen wir denn dahin in der Gesellschaft? Also es muss doch irgendwo eine Grenze geben, wo man sich selbst auch sagt, selbst wenn ich auf meinem Sofa vor meinem Handy sitze, und weiß, es ist anonym. Irgendwo muss man noch eine Grenze sehen und sagen, ey, das kann ich jetzt nicht abschicken. Und wenn man mich nicht feiert, was ich verstehe, man muss mich nicht feiern. Man kann mich auch hassen, weil die Menschen vielleicht draußen selber in Deutschland sind und sagen, ey, ich gehe jeden Tag hart arbeiten und dieses Mädel reist um die Welt. Ich verstehe, dass Menschen das nicht gönnen. Das ist voll okay. Aber man muss da nicht hingehen und jemanden so derbe runtermachen, dass ich tatsächlich Angst habe. So würde ich jetzt zu Hause irgendwo sein. Ich hätte Angst, zu Hause zu sein. So habe ich jetzt keine Angst, weil ich immer jeden Tag eigentlich woanders bin. Aber generell ist das widerlich. Und ich bin ja im öffentlichen Leben, glücklicherweise, sage ich mal, relativ gut angesehen, weil viele Menschen das total feiern, was ich mache, mega süß supporten. Aber wie ist das denn erst mit Menschen, die wirklich was, keine Ahnung, sich vielleicht mal einfach falsch geäußert haben, jeder macht Fehler, und dann eine richtige Hatewelle bekommen, was dort abgeht, was das mit deinem Mindset macht, wie dich das beeinflusst, ich will das gar nicht wissen. Das ist wirklich traurig, und ich glaube, da müssen wir alle uns irgendwie auch mal an die eigene Nase fassen und sagen so, ey, das geht jetzt vielleicht zu weit, wenn ich das schreibe, und einfach immer bedenken, dass hinter dem Kommentar, den du schreibst, am Ende ein echter Mensch das liest, der Gefühle hat, so, und keine Ahnung, jeder im Social-Media-Bereich sagt immer, ja, mich stört's nicht, aber ihr solltet so nicht sein, weil vielleicht kann irgendein anderer das nicht ab. Und ich bin genau dieser scheiß Mensch, der das nicht ab kann. Ich kann das nicht ab, wenn man mir sagt, ich vergewaltige dich oder ich zerstöre deine Familie, ich will, dass dein Freund getötet wird, dass ich an seiner Stelle sein kann. Solche Sachen, wo ich mir denke, kommt mal runter, das geht zu weit. So.
Also ich glaube, ein Punkt kurz, als ich die Nachricht das erste Mal gelesen habe, da dachte ich noch am Anfang, oh, da regt sich jemand über Motorradfahrende auf. Und ich finde, das wäre jetzt noch ein Punkt. Ich habe zwar ja eingangs gesagt, so Leute, wenn euch der Content nicht gefällt, dann schaut ihn halt nicht, ist ja nicht euer Ding. Wo ich dann aber sagen muss, okay, den Punkt könnte ich vielleicht noch verstehen. Den Vorwurf müssen wir uns als Motorradfahrer alle gefallen lassen, wenn jemand sagt, hey, ihr Motorradfahrer, ich finde euch Käse, ihr seid laut, ihr verpestet die Luft und so weiter. Das ist ein Thema. Wenn wir dieses Hobby seriös verfolgen wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und für diese Art und Weise kann man auch kritisiert werden. Und da denke ich, als ich das gelesen habe, dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt, was noch kommt. Und wenn dir jetzt jemand schreiben würde, ey, Anka, irgendwie nicht so geil, du reist hier rum, während irgendwie alle schaffen, dann kommt zwar hier so ein bisschen Missgunst raus, aber so mit dem Motorrad, damit zerstörst du noch die Umwelt. Damit, glaube ich, muss man sich irgendwie auch auseinandersetzen. Und das ist auch irgendwie okay, weil da haben die Leute einen Punkt. Aber wenn du dann halt weiterliest, und jemand schreibt solche Sachen, wie wir sie dort eben vorlesen mussten. Was stimmt nicht mit den Menschen? Also wirklich, da kann ich dir auch nur zustimmen. Und da muss ich auch sagen, also null Verständnis, ne? Was ist bei den Leuten schiefgelaufen? Wie laufen die im Alltag rum? Wahrscheinlich würden die nie den Mund aufkriegen, wenn sie dich sehen.
Und darauf wollte ich nämlich jetzt gerade hinaus. Also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, dass man eben, ne, diese digitale, emotionale Barriere hat, ne? Man sendet raus und man kriegt halt nicht mit, was tatsächlich bei dem anderen ausgelöst wird. Und das wollte ich jetzt nämlich, als du angefangen hast, auch noch sagen. Wir haben es vorhin angedeutet, wir haben ja das Video nebenbei an. Wir sehen uns ja alle gegenseitig. Und als Jan quasi diese Nachricht gerade vorgelesen hat, habe ich gesehen, was bei Ann-Kathrin im Gesicht passiert, ne? Und sie kennt ja diese Nachricht, sie hat das ja geteilt, ne? Und ihr habt das ja vielleicht auch gehört an der Art und Weise, wie sie darauf reagiert hat, ne? Das hat sie jetzt auch nochmal emotional getroffen und wird es wahrscheinlich auch immer wieder tun. Und ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als Jan, klar, ne? Dieses Motorradfahrer-Thema, da kann man natürlich kontrovers drüber reden. Das ist ein Punkt, ne? Aber ich finde nicht, dass jeder auf eine unangenehme oder unangebrachte Art und Weise kommentieren sollte, was Ann-Kathrin für ein Leben führt. Ne? Also die Leute wissen nicht, wie sie, also da verstehe ich jetzt hier unseren Podcast, die erste Folge und auch jetzt die, auch wieder so ein bisschen, so sage ich jetzt mal in Richtung Aufklärungsarbeit, ne? Dass es eben kein Sozialschmarotzer-Job ist, sondern dass sie das halt einfach mit allen Herausforderungen und Abstrichen macht, die eben damit einhergehen. Und ich habe eben nicht das Recht, also das ist meine Meinung, die Leute dafür zu kritisieren, was sie für ein Leben führen. Ne? Ich gehe jetzt auch nicht hin und, keine Ahnung, mach Penner an der Bushaltestelle an, weil ich denke, das ist ein unwürdiges Leben. Also ist es natürlich, ne? Und die haben ihr Leben verwirkt. Und das macht ja auch quasi unseren Sozialstaat jetzt großes Ding jetzt, ne, macht es ja aus, ne, dass wir das halt alles mittragen. Aber das ist ja bei ihr überhaupt gar nicht der Fall, ne? Also sie bekommt ja gar keine Mittel.
Kurzer Funfact, ja. Das wird jetzt alles zerstören. Wisst ihr, was ich damals immer werden wollte?
Sozialarbeiterin?
Obdachloser. Mich hat das so, also jetzt nicht falsch verstehen, das kann ganz falsch rüberkommen, aber mich hat das damals so fasziniert, dass ein Mensch frei draußen sitzt und in meinem kleinen Kinderkopf überall hinlaufen kann, wo er will. Das war damals, wo ich dachte, boah krass, der ist so frei. Der kann überall hinlaufen, der muss nicht morgen um 6 Uhr irgendwo stehen. Das war damals mein Traum. Natürlich heute nicht, ich weiß, was dahinter steckt, ganz schrecklich, aber damals war ich richtig, richtig und war so, krass, die Menschen können eigentlich jetzt einfach in meinem kleinen Kinderkopf nach Afrika laufen. So, für mich war das voll krass. Okay, weiter, sorry, es war ein kleiner Break.
Nein, ist ein wichtiger Punkt. Also, ich finde das super cool, dass das jetzt gerade gesagt ist, weil es ja auch quasi perfekt den Bogen zu dem spannt, was du jetzt heute bist. Ne? Du hast es ja gerade beschrieben. Du hast es damals in deiner kindlichen Wahrnehmung so gesehen, dass er eben diese ultimative Freiheit hat. Und ich finde es einfach total spannend und faszinierend zu sehen, dass sich das ja quasi in deinem Leben dann auch verwirklicht hat, ne? Dass du machst ja in Anführungsstrichen jetzt nichts anderes, ne? Nur dass du andere Medien logischerweise bedienst und jetzt einfach diese Freiheit hast, die du dir damals gewünscht hast, ne? Also ich wollte jetzt nicht sagen, du machst nichts anderes als ein Obdachloser.
Ja, so, ne? Also sondern, ich glaube, man muss das fast differenzieren, weil die natürlich ein ganz, ganz anderes Leben als ich heute haben, aber ich glaube, die Leute, die verstehen wollen, was wir meinen, die verstehen das auch.
Genau. Also mir geht's um diesen Freiheits-, also diesen kindlichen Gedanken der Freiheit und dass du das halt quasi geschafft hast, umzusetzen, um zu leben, und das einfach damals schon in deiner Wahrnehmung halt da war, ne? Also das, ganz, ganz klar zu differenzieren hier, ne? Ja, aber da sind wir ja eben, wie gesagt, auch beim Punkt, ne? Du hast ja damals die Situation desjenigen eigentlich auch positiv betrachtet, ne? Und ja, wir sind eigentlich, es steht uns eigentlich nicht zu, die Lebensweisen anderer Leute zu verurteilen, solange sie uns nicht direkt tangieren, so, ne? Was mich nicht betrifft, so, ne? Die Freiheit geht so weit bis zur Freiheit des Andersdenkenden, und wenn es da keine Schnittmenge gibt, jo, dann lass doch die Leute machen, ne? Und da findet halt einfach, also durch die Möglichkeit, sich da eben, wie gesagt, in diesen Kommentarspalten auszukotzen, eine Entkopplung oder eine Vermischung statt, die halt einfach für die Betroffenen sau uncool ist, wie jetzt in deinem Fall eben gehört.
Was ich mir bei dem Kommentar gedacht habe, das ist so widerlich eigentlich. Da wird gesagt, wenn dein Vater dich nicht schon vergewaltigt hätte, stellt mal vor, dass mein Vater mich jetzt vergewaltigt hätte, was nicht der Fall ist, so mein Dad ist der geilste Typ überhaupt. Aber stell mal vor, sowas wäre mir passiert. Und wie würde ich dann auf solche Nachrichten reagieren in mir drin, weißt du? Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen da draußen Nachrichten verschicken und ja weniger über diese öffentliche Persönlichkeit wissen, als die öffentliche Person halt preisgibt. Und ich will nicht wissen, was teilweise in den Köpfen vorgeht von diesen Social Media öffentlichen Personen, Persönlichkeiten, die Nachrichten lesen und vielleicht genau denen das passiert ist. Also wie tief das einfach, glaube ich, auch wehtun kann.
Also es ist unstrittig. Ich glaube, das ist ja auch das Ziel dann von solchen Dödeln und Vollidioten, maximal zu verletzen und auch einfach scheiße zu sein, ohne dass die sich bewusst sind, wie krass auch konsequent oder was das für Konsequenzen auch auslösen kann. Jetzt habe ich aber eine Frage. Wir sind ja so ein bisschen auch reingegangen mit so überhaupt diesem, in Anführungszeichen, Problem, als Frau in dieser Branche oder in diesem Game so unterwegs zu sein. Du bist ja in den letzten 2 Jahren, haben wir ja gesagt, krass gewachsen und hast damit natürlich auch Kontakt gehabt zu anderen, ich nenne es mal Größen in dieser Szene, also YouTubern, Influencer, und das sind ja doch überwiegend Männer. Die werden ja sicherlich auch nicht nur nette Kommentare kriegen. Aber, also, hast du da mal einen Einblick bekommen, wie das bei denen ist?
Ich finde persönlich ganz anders. Also die Nachrichten, die ich denke, viele von uns bekommen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind ehrliche Kritik im Sinne von, die Werbung fand ich nicht cool, dass du das geschaltet hast. ich wünsche mir den und den Content zurück oder kannst du mal wieder davon mehr zeigen? Völlig cool. Ich finde das auch wichtig, dass die Community einem das sagt, im gewissen Maße natürlich und mit der richtigen Sprache, dass man auch wirklich daran arbeiten kann und sehen kann, okay, ey, vielleicht sollte ich da jetzt erstmal wieder ein bisschen weniger Werbung schalten oder vielleicht sollte ich da jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu dem alten Content zurückfinden und auch schauen, was die Leute mögen, denn die Leute machen das ja für dich eigentlich überhaupt erst möglich, dieses Leben zu führen, was wir alle führen. Und das ist Kritik, die wir alle bekommen, die kann teilweise wehtun, weil ehrliche Kritik kann wehtun. Der Unterschied ist aber, dass meistens die männliche Seite eher weniger Nachrichten bekommt im Sinne von, keine Ahnung, ich fick dich tot oder ich werde dich vergewaltigen und so. Eher weniger, glaube ich. Ich habe das von der männlichen Seite nicht so mitbekommen. Und natürlich werden Männer generell in der Szene auch weniger sexualisiert als Frauen. Und es ist auch immer noch gerade in der Motorradszene so, wie oft muss ich hören zum Beispiel, oh, du kannst kein Motorrad fahren. So, dann war ich jetzt in Thailand und hatte einen Reifen, der schon einigermaßen abgefahren war, als ich ihn bekommen habe, was ja nicht schlimm ist. Ich konnte ja trotzdem noch damit fahren, muss man ja nicht alles irgendwie mal neu haben und perfekt und hier und da. So, und dann war der halt ein bisschen kantig, weil der vorher halt damit so gefahren ist. Und dann habe ich Bilder damit
also gemacht. Also ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe die Bilder gesehen, dieser Hinterreifen sah einfach aus wie ein verdammter Autoreifen. Also wirklich, das Ding war... kantig ist noch geschmeichelt ausgedrückt, das war wirklich unvorstellbar. Also, dass sie dir dieses Ding gegeben haben, ist eigentlich frech,
ja, muss ich sagen. Ja, da muss man aber auch ehrlich sagen, dass man Harley Deutschland in Schutz nehmen muss. Die haben gesagt, okay, ey, wenn du möchtest, können wir dir einen neuen Reifen besorgen. Die haben so viel gemacht, aber ich war dann schon auf einer Insel und dann habe ich für mich selber gesagt, okay, ey, das passt schon alles. Deswegen ist das schon irgendwo okay, aber wo dann die Leute alle gesagt haben, ey, du kannst kein Motorrad fahren, guck dir mal den Hinterreifen an, wo ich mir denke, Alter, ich bin literally, weiß ich nicht, 300 Kilometer jetzt damit auf der Autobahn da hochgefahren, finde ich halt immer schwierig, wie dann man komplett gehatet wird und es einfach gesagt wird, du kannst gar kein Motorrad fahren. Okay, und stellt euch mal vor, ich könnte gar kein Motorrad fahren, was auch okay ist, ich sag nicht, dass ich Motorrad fahren kann, irgendwie mega gut, dann denke ich mir trotzdem, warum muss man das jemandem die ganze Zeit sagen, so, du kannst kein Motorrad fahren? Also, was wollt ihr von mir? Das wird Männern irgendwie weniger geschrieben. Hab ich.
Also, ich muss da auch nochmal einordnen, in allen Content, den ich von dir gesehen habe, mittlerweile bist du ja wirklich auf allen Gefilden unterwegs. Die Straßen dieser Welt gehören dir, aber halt genauso der Schotter, irgendwelche Wasserdurchquerungen und so weiter. Gibt sicherlich in allen Bereichen immer irgendwelche Menschen, die das irgendwo besser können, aber also ich habe mich noch nicht durch irgendeine Wasserfurt gewagt. Meine Schottererfahrungen sind immer mit einem Herzinfarkt versehen. Und am Ende, also wenn jetzt jemand zu dir sagt, also wenn jemand das Gefühl hat, er kann es besser als du, dann soll er sich darüber freuen. Aber das Wichtigste ist doch eigentlich, dass du das machst und dass du da rumfährst und das ausprobierst und halt, und das tust du ja eben nicht durch die Gegend gehst und sagst, ja, ich bin jetzt die beste Motorradfahrerin, die es jemals gegeben hat, so.
Ja, genau das. Es ist halt einfach, ich sag ja nicht mal, dass ich fahren kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich geradeaus fahren kann. Wenigstens meistens. sonst könnte ich nicht heute noch auf meiner Reise sein. Aber ganz klar bin ich kein perfekter Motorradfahrer. Mann, aber das habe ich auch nie behauptet. Und dann wird aufgrund eines Bildes mit einem Reifen geurteilt, wie du fährst. Und das finde ich irgendwie ein bisschen weird. Aber ist auch okay. Ist auch okay. Finde ich eigentlich sogar wieder Kritik, die okay ist, weil die Leute halt auch nicht wüssten, dass ich den Reifen eigentlich vorher noch gar nicht richtig gefahren bin. Aber es ist einfach so dumm, anstelle von zu fragen, einfach zu sagen, das ist so, du kannst das nicht.
Wird dir eher unterstellt, dass du nicht fahren kannst, weil du eine Frau bist, wenn du das hier jetzt vergleichst mit deinen männlichen Kollegen, mit denen du da vielleicht Kontakt hattest?
Ja, oder weil ich nicht fahren kann. Keine Ahnung. Ich glaube, das kann man nur beurteilen, wenn man mit mir fährt, ob man sieht, dass ich fahren kann oder nicht. Weiß ich nicht. Ich würde aber schon sagen, dass da ein großer Unterschied ist. Ich höre es auf jeden Fall, denke ich, schon mehr als einen Typ, der genauso oder teilweise sogar einen Ticken schlechter fährt als ich. Also
jetzt, da muss man an der Stelle auch ja dazu sagen, wirklich meinen größten Respekt für diejenigen, die das jetzt vielleicht versuchen wollen, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen oder einzuschätzen. Die sollen einfach mal bei dir auf deinem Instagram-Profil vorbeischauen oder vielleicht auf deinem YouTube-Kanal und sich anschauen, dass du mit der Harley Davidson, das ist eine Nightster, ne?
Ja,
Genau, mit der Harley-Davidson Nightster, mit Pirelli Scorpion STR ist da, glaube ich, drauf. Also kein richtiger Offroad-Reifen. Der sieht noch so ein bisschen so aus. 2 Monate in Island unterwegs gewesen bist und damit Wasser, Furten durchquert hast, quasi fast nur unbefestigte Straßen befahren hast, so. Das wollte ich nicht unbedingt machen. Da würde ich sagen, hätte ich nicht die Skills dafür oder müsste mich da wirklich hart ranarbeiten. Und da kommt ja tatsächlich, jetzt muss ich diesen Unterschied so ein bisschen rausholen. Du bist ja nicht die größte und auch nicht die stärkste vermutlich. Und das ist ja auch nochmal ein Aspekt, an der damit reinspielt. Ne? Das macht einen Unterschied, ob du ein 100 Kilo Muskelmann bist, ne, oder ein 60 Kilo Persönchen. Und das dann eben mit diesem Moped zu machen in diesem Terrain, da gehört schon einfach sehr, sehr viel dazu. Und da kann man dann natürlich sagen, keine Ahnung, fährt vielleicht nur geradeaus, aber selbst das musst du halt als Motorradfahrer erstmal machen. Also schaut euch das an, da kann man die Kirche auch im Dorf lassen und es kann da auch nicht jeder immer alles können, aber da brauchst du dich mit deinen Motorradkünsten auf jeden Fall nicht zu verstecken, das denke ich auch. Und du bist ja eigentlich auch kein Motorradkanal, das muss man an der Stelle, also so ist das meine Interpretation, ja, zumindest, ja, genau. Ne? Also das Motorrad ist Medium, ne? Das ist Mittel zum Zweck, das war damals, als es losging, das günstigste oder ist auch heute wahrscheinlich noch das günstigste Mittel, um durch Südamerika zu fahren, und spielt natürlich eine Rolle, aber wie du das machst, spielt für dich überhaupt gar keine Rolle, es ist ja dein Leben, was du auf dem Kanal lebst, so sehe ich es zumindest.
Ja, nee, das stimmt auch, das ist auf jeden Fall so, dass das Motorrad mittlerweile ist es natürlich meine Leidenschaft geworden und ich habe keinen Bock, das irgendwann mal richtig aufzugeben, aber ich hätte auch, wäre ich jetzt komplett, weiß ich nicht, Millionär oder so, dann würde ich vielleicht auch einen Helikopterschein machen. Ich weiß nicht, ob sowas geht, dass man dann von Ort zu Ort einfach fliegt. Es liegt nicht am Motorrad und es ist nicht der Motorradkonzern selbst. Ich bin mittlerweile so krass in dieses Motorradfahren verliebt, aber das ist eigentlich eher nebensächlich, wie du schon sagst. Und also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich mit der Nightster das auf Island total geil fand und nicht als mega krasse, schwere Herausforderung gesehen habe, sondern das war, das klingt jetzt wieder so wie Werbung, du arbeitest mit Harley zusammen, bla bla bla. Ich muss das nicht sagen, aber ich finde, das war so krass einfach, mit der zu fahren. Ich hätte das nie gedacht. Ich fand die sogar teilweise noch geiler als die anderen Bikes, die ich vorher gefahren bin. Ich würde die gleichstellen mit der XT 550, die ich damals gefahren bin in Afrika. Und das klingt so dumm, weil viele denken, oh, so eine Harley ist doch so schwer. Aber dadurch, dass der Tiefpunkt so weit unten war, hatte ich so eine krasse, Balance, die ich immer halten konnte. Und ich konnte das Motorrad alleine wieder hochheben, was natürlich auch super wichtig ist, wenn du irgendwo in der Valla Pampa bist, dass du dir alleine helfen kannst. Und irgendwie hat mir das voll die Sicherheit gegeben, weil der Schwerpunkt so weit unten war. Außer wenn ich irgendwo im Offroad-Bereich mit der Harley irgendwo rübergesprungen bin, jedes Mal der Motor so klonk, selbst was Harley jetzt in Deutschland gemacht hat, war, dass die so einen Motorschutz noch drunter gesetzt haben, als sie meine Videos gesehen haben, die so, wow, chill mal kurz, müssen wir noch mal kurz ein bisschen nacharbeiten. Aber die Nightster ist echt, ohne Witz, ich liebe die richtig doll. Und als ich damals in Island war, meinten die ganzen Leute so, oh, warum fährst du nicht mit der Panamerika? Also dem Bike, mit dem ich jetzt in Thailand war. Und das Bike ist geil. Aber ich mag die Nightster nochmal, ganz ehrlich, lieber. Also da habe ich mich richtig sicher drauf gewählt.
Aber guck mal, allein, dass du erzählst, dass du mit der Harley über irgendwas rübergesprungen bist, gibt vielleicht dem geneigten Zuhörer oder der geneigten Zuhörerin einen Eindruck, wie du dann doch unterwegs bist. Und von all den Hatern, die sagen, Frau kann eh nicht fahren, will ich mal sehen, wie viele das gemacht haben. Jetzt möchte ich doch nochmal aber auch wieder den Bogen spannen. Wir haben ja jetzt festgehalten, okay, allein aufgrund dieser, in Anführungszeichen, Tatsache, dass du eine Frau bist, gibt es einfach Kommentare, die sonst die männliche Welt nicht bekommen. Und das fand ich einfach nochmal wichtig, auch mal darzustellen, was das auch mit dir macht und dafür zu sensibilisieren, weil das ist einfach scheiße. Und jeder Penis da draußen sollte froh sein über jede Frau, die in dieser Branche auch mitmischt, die auch Motorrad fährt, weil das tut einfach nur gut. Diese ganzen alten 58-jährigen Cis-Männer kann niemand mehr sehen. Und sollte sensibel dafür sein, warum wir zum Beispiel auch gendern in diesem Podcast, weil man einfach dieses Hobby ist so großartig und ermöglicht so viel Freiräume und so viel Spaß, sollte jedem zustehen. Und da müssen mal sich diese testosterongeschwängerten Vollidioten einfach mal zurücknehmen und den Raum dafür auch lassen. Und ich finde es ganz großartig, wie du damit umgehst und wie du das machst. Jetzt haben wir aber so diese Online-Community beleuchtet und das ist ja, glaube ich, irgendwie auch kein Geheimnis, dass es da halt einfach immer solche verlorenen Spacken geht. Aber für mich in deinem Werdegang ist natürlich auch interessant, wie wirst du auch darüber hinaus, also außerhalb des Online-Games wahrgenommen, auch aus der Branche heraus. Du hast es ja eben anklingen lassen, du hast auch Werbepartner bekommen, mit denen du da zusammenarbeitest. Gab es da, ohne dass wir jetzt da irgendwelche Namen nennen wollen, aber irgendwie auch für dich Erfahrung, wo du sagst, hey, jetzt wurde mir hier aber ein Deal vorgeschlagen, der irgendwie so auf dem Blatt Papier steht, nur weil ich eine Frau bin. Also in beide Richtungen, dass du irgendwie, so Thema Gehaltsgap ist ja in der Wirtschaft immer ein Thema, aber umgekehrt genauso, dass irgendwie zu dir irgendwie ein Unternehmen kam und sagt mal, hey, wir brauchen jetzt eine mit Titten und Arsch, sorry, wenn ich jetzt so platt daherlaber, und deswegen bieten wir es dir an.
Boah, tatsächlich relativ wenig, muss ich sagen, weil ich das große Glück habe, mir mittlerweile auch mit diesem Reise-Motorrad-Ding so meine kleine eigene Bubble geschafft zu haben, in der es, glaube ich, auch schwer ist, als, weiß ich nicht, aus irgendeiner anderen Industrie reinzukommen und zu sagen, so, ey, wir wollen gerne, dass du da Arsch und Titten auf deinem Kanal zeigst, dafür geben wir dir so und so viel Geld. Ist wenig vorgekommen, aber wenn es vorkommt, irgendwas in die Richtung lehne ich halt ab. Also ich habe eine Regel und die heißt, dass ich selber bleibe und ich bin nicht ich selber, wenn ich da anfange, Körperregionen von mir zu sehr zu präsentieren. Genau. Deswegen an die Leute, die es wissen wollen, nein, ich werde kein OnlyFans machen.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das Thema haben wir ja noch gar nicht angerissen.
Also da gibt's das nochmal zu sagen, ich finde es voll nicht schlimm, wenn Mädels das machen. Ich denke mir einfach, jeder soll verdammt nochmal machen, worauf sie Bock haben. Aber
das wirst du gefragt, oder was?
Ja, manchmal. Nicht mega viel, aber doch, kommt schon vor, dass Leute mal fragen, ey, hast du eigentlich OnlyFans? Aber relativ gering, wenn ich das mit anderen Mädels vergleiche, die im Social Media tätig sind, deswegen geht noch einigermaßen klar, aber man hört das schon, ja.
Ja, liegt ja aber auch vielleicht so ein bisschen an dem Content, den du postest, ne? Das lässt sich ja nicht unbedingt drauf vermuten, dass du eventuell da Tendenzen hast, weiteren Content auf OnlyFans zu präsentieren, der halt über das hinausgeht. Aber was mich tatsächlich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, ist quasi die Gegenseite an der Geschichte, ne? Also du hast ja, oder wir haben jetzt ja drüber gesprochen, dass es einfach Leute gibt, die ihrem Unmut Luft machen und halt auch teilweise da weit unter der Gürtellinie agieren. Und du gehst ja aber auch sehr offen damit um. Das ist ja quasi auch, ne, wie schon eingangs erwähnt, der Auslöser des Themas und auch der Einladung wieder. Machst das sehr umfangreich auf YouTube mit deinen Shorts, in denen du auf häufig gestellte Fragen eingehst, wie zum Beispiel, wer ist eigentlich dein Kamerateam und wer filmt dich, wenn du allein unterwegs bist? Oder, keine Ahnung, wie wäschst du deine Klamotten? Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Hast du jahrelang gespart, so diese ganzen Geschichten halt? Ja. Gehst da eher sehr offen damit um und du gehst ja auch sehr offen mit diesem, ich sag mal, mit den Hardcore-Idioten um, die so Sachen schreiben wie die zitierte Nachricht von Jan von vorhin. Wie ist denn da die Reaktion deiner Community? Also fängt die das vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise wieder ab? Wie reagieren die Leute darauf?
Ich liebe meine Community. Es gibt zwar so vielleicht 0,1% der Leute, die komplette Spackos sind, aber ganz ehrlich, daran sollte man sich auch nicht festhalten. Ich mache denn gerne, wenn jemand so etwas kommentiert, irgendwie im Sinne von, also wirklich harte Kritik, die zu weit geht, mache ich ganz gerne ein kleines Video dazu. Entweder um die Leute wachzurütteln, ey, guck mal, das geht zu weit, oder aber auch, um mich zu erklären, wenn Sachen kommen wie, jetzt machst du alles für Geld, arbeitest mit Harley zusammen, wo ich mir denke, eigentlich fand ich es ganz cool, jetzt das mit einer Nightstar auszuprobieren und bin auch glücklich, sonst würde ich es nicht weitermachen. Oder solche Dinge, wo ich mich auch erklären möchte, aber ja, keine Ahnung, so richtige Hate-Kommentare, wenn ich darauf eingehe und sage auch, wie ich mich fühle oder dass das zu weit geht oder mich erkläre und dann dort in die Kommentare schaue, das ist so positiv und die Menschen unterstützen mich da so krass und man merkt auch richtig doll, nicht nur, wenn man dort teilweise in die Nachrichten guckt, sondern auch, wenn ich in meine eigenen privaten DMs gucke, dass das, was ich habe, in meinen Augen voll den Sinn hat, weil so viele, gerade junge Mädels tatsächlich, mir schreiben, ey, geil, ich mach das jetzt auch, ich werde jetzt auch reisen gehen, voll schön, dass du mich da inspiriert hast und weiß ja niemand, ob die vielleicht nach 2-3 Wochen zurückkommen, aber wie schön, dass ich Menschen dazu vielleicht auch irgendwie bewegen kann, diesen Weg nachzugehen und deswegen ist es für mich auch allemal wert, diesen Weg weiterzugehen und ich sehe, dass das all in all echt super angenommen wird und dass Menschen darauf positiv reagieren und ja, teilweise mir nacheifern. Ich habe letztens eine Nachricht von so einem Mädchen bekommen, da ist das teilweise jetzt in Schulen eingeführt worden, dass die Referate über mein Buch halten und über meine Lebensgeschichte. Und dann müssen die teilweise Stellungnahmen und sowas halten, wo dann mir echt einige junge Menschen geschrieben haben, so, ey, geil, dadurch bin ich jetzt auch los und ey, guck mal hier. Und dann schickt er da so ein rostiges Fahrrad rüber, mit dem er gerade unterwegs ist. Und solche Sachen habe ich in letzter Zeit, ich weiß nicht, was da in den Schulen abgeht, ob das generell jetzt ist, dass das da teilweise eingefügt worden ist, weil das nicht nur auf einer Schule war, weil das zu viele Menschen mal an die geschrieben haben. Aber dieses eine Mädchen, das habe ich richtig in Erinnerung, die mir so viel geschrieben hat und so süß und meinte, ey, ich werde das jetzt auch machen. Ich dachte immer, dass ich unbedingt Ausbildung und Studium machen muss. Und das will ich nicht abneigen. Ich möchte niemals sagen, so, ey, das solltet ihr nicht machen, Leute. Das ist wichtig, dass man sich auch eine Grundbase schafft. Das kann nicht immer so laufen wie bei mir. Das Leben ist nicht immer voll mit Glück. Ich hatte wirklich viel Glück auch. Aber trotzdem zeigt es halt, ey, man kann auch mal einen anderen Weg gehen. Und gerade nach der Schulzeit kann man noch über die Familienversicherung laufen normalerweise, hat keine Ausgaben, wo das dann auch noch möglich ist. Und ich finde es so schön zu sehen, dass so viele Menschen diesen Weg einschlagen. Und keine Ahnung, dann lohnt sich das auch wenn da ein paar 0,1% Spackos drin sind. Ja.
Sehr cool. Jetzt hat Jan vorhin, als wir die Sendung gestartet haben, nein, kurz bevor wir die Sendung gestartet haben, das hat mich jetzt nämlich gerade drauf gebracht, einen Aufruf noch auf Instagram gestartet und die Community, unsere Community drum gebeten, Fragen an dich zu schicken. Und du hast ja gerade eben von den Schülerinnen erzählt und der Option, dass man ja seinen, ich sag mal, beruflichen Werdegang auch noch starten kann, nachdem man so ein bisschen gereist ist. Und da möchte ich gerne eine Frage nennen, und zwar von, wie hieß er denn? Wo ist er denn? Der SHM Tolli, der hat nämlich gefragt, was du für einen Berufswunsch hattest, bevor du deine Krankheit bekommen hast. Oder ob du da schon einen Berufswunsch hattest. Also Obdachlose hatten wir ja schon mal angesprochen, ja, aber das war ja so die Kindheit. Ja,
danach hatte ich tatsächlich, das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht für die Leute zu wissen. Ich wollte damals Autor werden. Ich fand das super spannend, Bücher zu schreiben und habe damals schon auf der Schreibmaschine meiner Eltern random irgendwelche Bücher geschrieben. Ich glaube nicht, dass sie mega gut waren, aber damals in meinem Kinderkopf waren die echt geil. Und ich habe mir immer erträumt, wenn ich in so einen Buchladen reingegangen bin, ey, wie cool wäre das, wenn hier später so ein Bestseller von mir steht. Ich fand das mal so cool, diesen roten Zettel, der dann auf den Büchern drauf gedruckt war. Und deswegen tatsächlich hätte ich den normalen Weg eingeschlagen, hätte ich wahrscheinlich irgendwas in diese Richtung studiert, dass ich mehr darüber lerne, wie man richtig schreibt. Heute habe ich ja das Glück, dass ich trotzdem mein Buch irgendwie schreiben konnte und diesen Bestseller-Stempel da bekommen habe. Aber das ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Aber deswegen, selbst wenn ich wieder zurückgehen würde, würde ich Autor werden. Aber irgendwie bin ich jetzt auch so geworden.
Moment, ja, was mir jetzt ja gar nicht bewusst war, du hast einen Bestseller-Stempel auf deinem Buch?
Ja, Mann.
Nicht dein fucking Ernst. Das ist ja richtig krass. Das wollte ich gerade fragen. Wo ist die Hürde? Was muss man Einheit verkauft haben, damit man sowas bekommt? Also wenn man das sagen darf.
Ich weiß nicht, wie man darüber redet, aber ich rede einfach darüber, über die Sachen, die ich weiß. Und mir wurde gesagt, dass das, glaube ich, daran liegt, in dem Monat, welche Bücher veröffentlicht worden sind und dann die Bücher, die die meisten Verkaufszahlen in diesem Monat zu ihren Konkurrenten haben. Weißt du, also es geht nicht darum, dass du irgendwie 60.000 Bücher verkauft haben musst oder so und dann kriegst du den Bestseller-Stempel, wenn dein anderes Buch deutlich mehr verkauft, also das, ja, ich habe niemals so viele Bücher verkauft, um das nochmal festzuhalten, aber nur um das nochmal festzuhalten, weil sonst kommen die Leute jetzt, oh, du bist Millionär oder so, chill, alles cool, aber wenn dein anderes Buch kommt und deutlich mehr verkauft hat, dann wird das auf der Bestsellerliste oben sein? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass dort richtig festgehalten ist, wie viele Bücher du verkauft haben musst. Ich glaube, dass du auch Bestseller werden kannst, wenn du zum Beispiel, ich will nichts Falsches sagen, aber wenn du zum Beispiel 200, 300 Bücher oder so in dem Monat verkaufst und die anderen einfach schlechter verkauft haben, dann bist du halt zu dem Zeitpunkt Bestseller. Deswegen glaube ich, dass es relativ einfach sogar ist, diesen Stempel zu bekommen. Aber vielleicht roaste ich mich auch gerade selber und richtig die Leistung gehabt haben. Keine Ahnung. Aber so wurde mir das, glaube ich, mal erzählt. Ich will mich aber auch nicht hier jetzt zu sehr festlegen.
Egal wie viel, an dieser Stelle auf jeden Fall dicke Gratulation an den Aufkleber. Oh, der ist nämlich, das ist für mich auch immer so ein Gradmesser, so, ne, Spiegelbestseller, geil, kaufe ich das Buch oder nicht? Und ich hatte es ja schon angedeutet, ich habe das Buch tatsächlich ganz am Anfang gelesen. Ah, fällt mir ein, du hast mir tatsächlich eins mitgebracht. Und zwar, als wir die Metzler Table Talk Folge aufgenommen haben. Übrigens auch ein Bestseller geworden. Das ist, ich glaube, das erfolgreichste Video, was auf diesem Kanal jemals gemacht wurde. Und jetzt, glaube ich, 175.000 Aufrufe, die wir da zusammen generiert haben. Also richtig, richtig gut. Und ich habe vorhin mal danach geschaut, wenn ich Metzler google auf dem Smartphone, wird mir unser Video vorgeschlagen. Da siehst du halt quasi quasi rechts das Thumbnail zum Video. Also war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und damals habe ich das Buch bekommen. Und ich kann es euch nur empfehlen. Also schaut da mal rein. Gewährt tiefe Einblicke und ja, da kriegt er auch nochmal das mit, was eben in der Abenteuerzeit von Ann-Kathrin passiert ist, bevor sie bei uns das erste Mal in der Sendung war, auch wenn die Karriere natürlich erst durch den Gasgeflüster-Schnipser erst richtig durchgestaltet ist, ganz
da
klar.
Da bin ich durch die Decke gestiegen.
Richtig, richtig. Wir haben auch noch, also wir sind jetzt eigentlich weit über unserer normalen typischen Zeit, aber ich glaube, das waren wir das letzte Mal mit dir auch schon, das gehört wahrscheinlich dann einfach zum guten Ton dazu. Und wenn eine Gästin das zweite Mal wiederkommt, dann erweisen wir auch gerne die Ehre. Aber ich möchte noch ein paar andere Fragen beantwortet wissen. Übrigens auch wieder super professionell von uns, so 2 Minuten vor Start dieser Aufnahme.
Ich hab's auch
kurz auf Instagram reingehauen. Wir hätten das einfach schon morgens machen können. Aber es war
dann einfach noch, oh, ich hab's auch nicht gepostet, ne? Ich hab euch nur die, ja. Oh Gott, hat noch die Geschichte.
Bitte, was für eine Geschichte? Naja, also auf jeden Fall hat sich eine Frage mehrfach geäußert. Und wir als doch auch leicht sportlicher Motorrad-Podcast sind da natürlich auch interessiert. Bist du eigentlich schon mal auf der Rennstrecke gefahren oder hast du das vor?
Oh, ich hätte Hammerbock. Ich bin noch nicht auf der Rennstrecke.
Auf der Rennstrecke.
Nee, war ich noch nicht unterwegs. Ich wollte damals mal nach Spanien auf die Rennstrecke. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber
mit der Harley bestimmt.
Hätte ich sie alle abgezogen. nee, aber ich weiß nicht, ob es an Corona lag oder was gekommen ist. Vielleicht war meine Reise im Weg. Auf jeden Fall hat es mich am Ende nicht auf die Rennstrecke getragen. Und ich habe auch mittlerweile richtig, richtig krass diesen Offroad-Bereich für mich entdeckt. Aber definitiv, ich hätte sehr Lust mal auch mich auf der Rennstrecke auszuprobieren, ganz klar.
Ja, weil ich glaube, Offroad sehen die Leute ja, das ist ja wirklich schon dein Steckenpferd, kann man fast sagen. Gibt ja keinen Seitenweg, den du nicht einschlagen würdest. dann kam mir noch die eine Frage, weiß ich nicht, ob du damit viel Erfahrung gemacht hast. Interessant zu wissen wäre, was bei Polizeikontrollen im Ausland kontrolliert wird. Wurdest du schon häufiger im Ausland kontrolliert? Und wie war's?
Ehrenhafte Antwort jetzt von mir. Ich gebe dir den Tipp der Tipps, okay? Also bei mir hat es bisher einigermaßen gut geklappt. Wenn ihr unterwegs seid, auf einer Reise, egal in welchem Land, und die Polizei euch anhält und zum Beispiel sagt, der Auspuff ist zu laut, die Reifen dürft ihr nicht fahren, Spiegel habt ihr nicht oder so, tut so, als könntet ihr kein Englisch und die eigene Sprache. Die sind so abgefuckt von euch, dass sie denken, jetzt, nee, will ich nicht mehr. Und dann irgendwann lassen sie dich in Ruhe. Dann tust du so, keine Ahnung, als ob deine Augen nicht gut genug sind, um den Google-Übersetzer zu lesen und einfach komplett auf blond und dumm. Und dann kommt man durch. Ganz, ganz oft. Natürlich nicht immer, kann auch mal schief laufen, gerade wenn du wahrscheinlich in einem krassen Unfall oder so bist. Polizei ist ja nicht immer nur da, um dich zu kontrollieren. Aber man kann da echt diese Schiene fahren.
Klopf auf Holz, dass du auf jeden Fall nie in irgendeinen Unfall reinkommst. Oh, jetzt sind hier ein paar Fragen, die haben wir tatsächlich schon beantwortet, entweder in dieser Folge oder in der vorherigen. Die Personen, die ihre Antwort hier nicht gehört haben, schaltet einfach mal in die andere Folge nochmal rein. Aber eine möchte ich doch nochmal mitnehmen, weil wir haben im Vorgespräch einmal kurz drüber gesprochen. Du hast aber keine Antwort gegeben, aber drüber gelächelt, weil der Michel wusste es auch schon. Und einer auf Instagram schrieb: Stellt ihr bloß nicht die Frage, welches Kamerateam sie filmt. Das kann sie nicht leiden.
Okay. Ja, die Frage beantworte ich gefühlt jeden Tag. Und es ist nicht böse gemeint. Ich verstehe das voll. Ich habe so ein Wachstum, wofür ich dankbar bin. Deswegen kommen immer wieder neue Menschen dazu, die das nicht verstehen. Aber nein, nochmal für die Leute, die neu sind. Ich habe kein Kamerateam dabei. Ich mache das selber. Natürlich treffe ich auf meiner Reise, wie damals vor 2 Jahren auch, als wir hier geschnackt haben, auf Menschen, und ich bin halt relativ schamlos, ich gehe halt hin und sage so, ey, kannst du vielleicht einmal kurz ein Bild von mir machen? Und dann kriege ich so mein Material zusammen. Heute habe ich auch so eine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese 360-Grad-Kamera, die man so hinter sich herhalten kann. Und damit sieht das immer so ein bisschen aus, als würde da fast eine Drohne oder so hinter dir herfliegen. Mhm. Und die ist halt eigentlich ganz cool, wenn du so alleine auf Reisen unterwegs bist. Dann habe ich mittlerweile so eine Sony Alpha 7, mit der ich ganz, ganz viel einfach mit Stativ und Selbstauslöser mache. Also man muss sagen, eigentlich mache ich den Content einfach selbst. Und auch ich habe keinen Cutter oder so, der schneidet. Deswegen ist das auch zum Beispiel etwas, wo Leute mich auch wirklich kritisieren dürfen. Das ist okay. Die dann sagen, ey, bei dir ist alles so durcheinander. Du bist jetzt gerade zum Beispiel in Norwegen, aber zeigst noch den Content von Thailand. Oder als ich in Norwegen war letztes Mal und den Content aus Island gezeigt habe. Das ist halt die Zeit, in der ich das alles schneide. Das kann ich auf meiner Reise, vielleicht könnte ich es, aber es ist super schwer. Und ich möchte meine Reise auch noch genießen. Und dementsprechend ist das teilweise so ein bisschen zeitversetzt. Ja.
Affe, eine
Jetzt wollte ich nämlich eine abschließende Frage stellen, okay. Aber du kannst gerne noch die abschließende Frage danach stellen. Ich habe noch so eine Pseudo-Community-Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt auch so in Vorbereitung der Sendung.
Weißt du, Michel betrachtet sich schon selbst als Community. Er ist einfach die Macht.
Ja, so ungefähr, ne? Ich bin unsere eigene Community. Ich meine, das hört ja auch sonst keiner zu, außer mir und dir. Du hörst es beim Schneiden, ich danach nochmal beim Sport machen und dann haben wir alle zwei Hörer auch schon abgefrühstückt. Nein, Quatsch. Ich habe nämlich durch diese Metzger Table Talk Folge, musste ich dran denken, da ist Ann-Kathrin, du bist mit dem Motorrad gekommen und hattest im Video einen Lederkombi an, rot-weiß, den du irgendwann mal geschenkt bekommen hattest. Oh, ja. Und was ich auch noch weiß, sehr witzig, Stiefel dazu und die Stiefel aber mit einem Küchengummi irgendwie oben zugemacht und Alufolie reingestopft, damit das Ding einigermaßen dicht ist. Und dieser Kombi hat dich überall hin begleitet. Der war mit in Afrika, der war dann mit in Südamerika und irgendwann nach Südamerika oder in Südamerika verschwindet er auf einmal. Und er war nicht mehr gesehen. Was ist aus dem roten Lederkombi geworden?
Nein, Mann, die rote Lederkombi ist noch da und die soll auch wieder zurückkommen. Die war relativ kaputt, sag ich mal. Zum einen, weil die sehr alt war. Und ich habe halt alles schon aufgeribbelt. Die hatte keine richtigen Protektoren. Die war halt einfach steinalt. Aber ich liebe die rote Kombi über alles. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass ich mit Polo zusammenarbeite und wir versuchen jetzt, ja, so eine Kombi wiederherzustellen, weil ich liebe die rote Kombi, Mann. Das war mein Markenzeichen, das war ich, da habe ich mich unfassbar wohl gefühlt. Deswegen übergangsweise habe ich jetzt andere Sachen getragen und währenddessen ist aber schon im Hinterkopf, das rote Ding muss natürlich zurück, das ist ganz klar.
Restauriert quasi.
Genau, also auch diesmal mit Protektoren.
Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt meine abschließende Frage stellen. Aber erstmal muss ich noch mal einmal kurz einen kleinen, Props rausgeben. Weil was ich mir hier während dieser Folge auch wieder reingezimmert habe, war natürlich ein Bierchen. Und das geht auch noch mal auf Ollis Nacken, der in der letzten Folge ja schon dafür gesorgt hat, dass ich hier flüssig wurde. Und da war ich auch in der Hälfte der Folge echt ein bisschen angetüdelt, muss ich sagen.
Heute habe ich mir nach der Hälfte der Folge, nach 10 Minuten, du hattest das erste Bier drin, da hat er schon eingekesselt. Ich habe das doch genau gesehen. Okay. Jan hier im Laberfluss hier die Sendung gekapert, ich kaum zu Wort gekommen. Das war ja...
Ja, auf jeden Fall, Olli, nochmal danke. Heute war es das Carlsberg Naturtrübes Kellerbier. Wir werden nicht bezahlt, aber ich muss einfach nochmal als Dankeschön sagen, weil es hat mir auch sehr gut gemundet. Jetzt zur abschließenden Frage. Wir haben ja jetzt viel wieder gesprochen, was du schon wieder alles gemacht hast, wo du überall unterwegs warst. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, Pläne gibt's, was das Outfit angeht, dass da wieder was kommt. Aber was sind denn deine Reisepläne? Wo geht's als nächstes hin? Was steht an?
Oh, ein bisschen spontan sein, ne? Nein, also keine Ahnung. Ich will mich nicht festlegen, weil das ist auch das Problem, wenn du Wachstum hast auf Social Media und du dann irgendwas sagst, dann nehmen die Leute das bei Wort und dann muss das so passieren. Und ich war schon immer ein Mensch, ich sag, ich gehe da hin und dann bin ich die nächste Woche irgendwie ganz woanders, weil ich mich einfach zack halt umentschieden habe. Und ich wollte unbedingt nach Südafrika und dachte, ey, ist voll geil, wenn ich von Südafrika hoch auf die Lofoten fahre. Ich glaube, das hat noch nie eine Frau gemacht und ich dachte mir so, ich Maschine mach das jetzt. Aber ist halt gerade aufgrund der Lage teilweise auf der Route nicht möglich. Deswegen muss ich das verschieben. Naja, deswegen werde ich jetzt vermutlich in die USA fliegen, nach Florida. Und von dort fahre ich dann, glaube ich, einfach um die USA rum. Und dann wäre mein Traum, dass ich nach Hawaii kann und dann nach Neuseeland. Ob das alles so klappt, keine Ahnung. Deswegen niemals festlegen. Aber das ist meine Mission gerade. Genau.
Klingt nach einer sehr spannenden Mission und ich gönne es dir und bin trotzdem neidisch.
Danke, hast du es lieb.
Also vielleicht hast du ja irgendwann mal vor, im Gespann sowas zu machen und wenn du neben dran Platz hast, würde ich mich als würde ich mich anmelden da drin neben
als Schmiermaxe.
Ja. Wisst ihr, was ich gesehen habe, in Thailand sind ganz viele Leute unterwegs mit einem Gespann oder so oder ihrem Affen, den sie dabei haben, weil wenn die ihre Kokosnüsse da von den Palmen holen, haben die ganz oft Affen, die mit denen zusammenarbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil wäre das, würde man irgendwie in den Tropen mal unterwegs sein, sich so ein Gespann-Ding kaufen und dann den Affen links reinsetzen und mit dem eine geile Zeit haben und da durch die Gegend fahren.
Würde deinem Namen auf jeden Fall alle Ehre machen. Affe auf Bike, dann wären Affen auf Bike.
Affen auf dem Bike, genau, ja.
Ja, ja, geil. Also klingt natürlich nach einem sehr spannenden Projekt, was du da dann auch vorhast. Wenn es das nicht wird, wird es sicherlich irgendwas anderes Cooles. Wir drücken dir ganz, ganz herzlich die Daumen, sagen ein zweites Mal Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst. Mit all dieser Offenheit, Ehrlichkeit und alle da draußen, die irgendwie in gewissen Positionen sich angegriffen fühlen. Wir sind ja auch keine Profis, wenn wir hier irgendwas Richtung Geschlechterrollen oder sowas nicht so ganz politisch korrekt gesagt haben. So ist halt das Leben. Die Kernaussage ist, lasst die Leute einfach leben, hört auf rumzuhaten, hört auf rumzuschimpfen. Genau. Freut euch an den schönen Sachen, die zu Genüge passieren. Gönnt den Mitmenschen ein bisschen was. Und wenn euch diese Folge so richtig abgefuckt hat, dann schaltet halt nicht ein. Gehört halt dazu, so Schleppe. Vielen Dank an Katrin. Ich sag tschö.
Danke euch. Tschüss.
Tschö, bis zum nächsten Mal.